Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Willkommen zur Adventsausgabe 2024 des Westlotto Spielstudios. Wir mümmeln allerdings heute kein Gebäck unter dem Kerzenschein des Adventskranz, sondern diskutieren bei Mineralwasser und Kaffee über Glücksspiel, so wie wir das jeden Monat tun. Schön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Axel Weber und ich verantworte die Kommunikation von Westlotto, dem Anbieter dieses wunderbaren Podcasts. Im Jahr 2024 hatte ich schon viele tolle Gäste und ganz viele spannende Gespräche. Ich konnte viel Neues erfahren und von meinen Gästen habe ich auch hinterher häufig erfahren, dass wir voneinander gelernt haben durch das Gespräch. Wir haben auch Sachen angestoßen, wie zum Beispiel vielleicht schon im kommenden Jahr eine Forschungswerkstatt des Glück, die wir zum Thema Vertrauen von Anbietern im Glücksspielmarkt durchführen werden. Und 2024, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist für mich ein Jahr gewesen, wo ich festgestellt habe, dass meine Gäste und Gesprächspartner angefangen haben, weniger nach hinten zu schauen. Also was hat der Glücksspielstaatsvertrag 2021 mit uns gemacht, mit unserem Angebot, mit den Firmen, die man vertreten hat, mit den Meinungen, die man vertreten hatte, sondern das war so ein Schwenk. Das ging jetzt mehr in die Zukunft. Wir haben viel diskutiert über die Fragen, wie muss eigentlich ein modernes Angebot aussehen? Was ist eigentlich guter und moderner Verbraucherschutz? Was heißt eigentlich Internationalität und internationale Zukunftsfähigkeit und Kooperation? Zum Beispiel, wie geht Digitales, Lotto, Pferdeangebote und Ähnliches zusammen? Und natürlich, wie entwickelt sich Digitalität im Glücksspiel? Und nicht zu guter Letzt, schaut tatsächlich jeder auf die Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags? Denn irgendwann muss man überlegen, was ist gut gelaufen und was muss man neu machen. Alles das kann ich vielleicht auch heute oder Teile davon in der letzten Folge des Jahres mit meinem Überraschungsgast besprechen. Und wer das ist, das erfahren Sie und ich jetzt.
Carsten Bringmann. Unser heutiger Gast hat unter anderem über die Regulierung von Lootboxen als rechtspolitische Herausforderung und Chance publiziert, ist Lehrbeauftragter für europäisches Wirtschaftsrecht an der Bergischen Universität Wuppertal und ist als Rechtsanwalt bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei unter anderem im Bereich Global Regulatory tätig. Denn unser Gast ist Associate Partner und Mitglied der Praxisgruppen für Regulierung und Governmental Affairs sowie Energie am Düsseldorfer Standort der Kanzlei Nöhr. Er berät umfassend in allen Bereichen des öffentlichen Wirtschaftsrechts mit einem besonderen Fokus auf das Glücksspielrecht. Überdies gilt er als Experte im Verfassungs- und Verwaltungsrecht sowie im Energie- und Klimaschutzrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist unser Gast als Autor in Fachzeitschriften tätig, wie beispielsweise in der Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht, wo dieses Jahr besagter Artikel zur Regulierung von Lootboxen erschien. Willkommen im Westlotto Spielstudio. Carsten Bringmann, Partner bei der Kanzlei Nöhr.
Hallo Carsten, ich grüße dich ganz herzlich und freue mich riesig, dass du da bist. Da hat mein Team mir ein schönes Marzipanstückchen jetzt hier zum Ende des Jahres beschert.
Hallo Axel, viele Grüße aus Düsseldorf. Ich freue mich sehr über die Einladung deines Teams. Ich bin treuer Hörer des Podcasts und freue mich da sehr, heute dabei zu sein.
Endlich mal einer, der das zugibt. Wunderbar. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Warum Marzipanstückchen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Weil als der Name Carsten Bringmann eben gesagt wurde, habe ich gedacht, super, da haben wir einmal eine ganz lockere Gesprächsatmosphäre. Denn Carsten und ich kennen uns schon einige Jahre und haben schon viele Diskussionen über Glücksspiel geführt, allerdings noch nicht vor oder hinter dem Mikrofon. Und wir haben tatsächlich in diesem Jahr das ein oder andere zusammen gemacht, im Sinne von in die gleiche Richtung gearbeitet und diskutiert. Aber dazu später noch mehr. Jetzt erstmal Carsten Brinkmann, ich freue mich nochmal, sage ich das, dass du da bist und starte mal mit einer Frage. Junger Mann wie du, was spielst denn du selbst für Glücksspiele? Ganz ehrlich.
Ich sagte ja schon, ich bin treuer Hörer deines Podcasts, von daher habe ich mit der Frage tatsächlich gerechnet. Ich bin tatsächlich glücksspielaffin, ohne selbst der große Glücksspieler zu sein. Ich spiele regelmäßig Lotto, alle paar Wochen nehme ich am Eurojackpot teil. Ansonsten habe ich früher auch mal bei Sportwetten mitgespielt, das ist auch schon einige Jahre her. Da noch beim Anbieter OZ in der Lottoannahmestelle um die Ecke habe ich immer Samstagsnachmittag vor Beginn des Bundesligaspieltags 15.30 Uhr die Tipps auf die Bundesligaspiele abgegeben. Ansonsten bin ich gerne auch auf der Pferderennbahn. Ich glaube, das habt ihr ja im Podcast auch schon zum Thema gehabt, die spannenden Pferdewetten. Das mache ich doch auch häufiger. Eignet sich ganz gut für einen Ausflug Sonntagnachmittag hier in Düsseldorf mit Freunden oder der Familie auf die Pferderennbahn, die Galopprennbahn in Düsseldorf. Das finde ich ist immer ein spannendes Event.
Das ist toll, das ehrt dich, dass du da so ehrlich bist, dass es verschiedene Glücksspielformen gibt, die du ganz attraktiv findest. Glaubst du, wenn man über Glücksspiel an entscheidender Stelle mitdiskutiert, du gehörst ja sicherlich mit dazu, dass man die Glücksspiele auch kennen sollte?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Das sage ich auch oft in den Diskussionen oder wenn ich mit Leuten auch spreche, die sich mit dem Thema befassen. Ich glaube, das zeigt ja auch dieser Podcast, wir werden auch gleich sicher darüber sprechen, dass der Bereich Glücksspiel ist ja deswegen so interessant, weil er so interdisziplinär ist. Also wir haben nicht nur im Bereich des Rechts unterschiedliche Disziplinen, die damit befasst sind, sondern darüber hinaus verschiedene Wissenschaften, Experten, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Glücksspielrecht befassen. Und ich glaube, für all diese Befassungen mit dem Glücksspielrecht ist es wichtig, das Glücksspiel auch zu verstehen, auch die dahinterliegende Technik. Deswegen glaube ich, ist das sehr wichtig, das vielleicht nicht regelmäßig zu tun, aber sich doch mit der einen oder anderen Spielform mal näher auseinanderzusetzen. Und das ist zumindest bei der rechtlichen Befassung mit dem Thema so, dass man manchmal sehr abstrakt mit sehr grundsätzlichen Fragen der Regulierung befasst ist und diese Fragen untersucht. Das ist dann eher auf einer anderen Abstraktionshöhe. Aber es ist auch oft so, dass man sehr in die Details geht, wenn es zum Beispiel um die Einführung neuer Spielformen geht, im Online-Bereich zum Beispiel, aber auch im terrestrischen Bereich. Da muss man sich, glaube ich, sehr genau auch die Produkte anschauen und das diskutieren, um das besser verstehen zu können.
Jetzt gibt es ja Produkte, die früher, also Lotto ist ja zeitlos, aber gibt es ja Glücksspielprodukte, die waren früher angesagt und waren dann nichts mehr und die erleben jetzt so ein bisschen Renaissance, weil du eben Pferde angesprochen hast. Und andere, die gab es noch nie und die sind erst groß geworden, riesig geworden mit der Veränderung der Gesellschaft, Stichwort Digitalisierung, Sportwette. Was macht das sozusagen mit dem Juristen, der eigentlich ja immer nur erstmal auf dem bestehenden Recht argumentieren kann, aber merkt, man muss eigentlich was für die Zukunft entwickeln? Ist das schwierig?
Das ist schwierig, ja, sicherlich. Das ist aber auch sehr herausfordernd und das macht auch die Spannung und den Reiz im Glücksspielrecht aus. Also ich mache das deswegen auch sehr gerne, weil es zum einen, wie ich gerade schon sagte, sehr vielfältig ist. Also es ist eine Querschnittsmaterie im wahrsten Sinne des Wortes. Wir Öffentlichrechtler, Verwaltungsverfassungsrechtler, zu denen ich mich erzähle, sind da ganz oft in enger Abstimmung mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Zivilrecht, wenn es zum Beispiel um die Rückforderung von Spieleinsätzen geht. Das ist ja auch gerade großes Thema. Genauso tauscht man sich aber auch mit den Strafrechtlern aus. Stichwort Veranstaltung unerlaubten Glücksspiels ist ja ein Thema, das man sich aus strafrechtlicher Perspektive ansieht. Und daneben gibt es auch viele, da vielleicht auch später noch ein paar Sätze zu, viele neue Entwicklungen, gerade auch im Rechtsbereich, die der Glücksspielbranche bevorstehen, auf die Glücksspielbranche sich einstellen muss. Und was darüber hinaus vielleicht auch diesen Reiz ausmacht, ist, dass wir zum einen den bestehenden Regulierungsrahmen haben und oft spielt die Beratung sich auch in diesem Bereich ab, dass man schaut, was gilt eigentlich, welche Regulierung findet hier Anwendung, wie sind einzelne Vorschriften auszulegen. Oft streitet man ja auch darüber, wie die Vorschriften zu verstehen sind, manchmal dann auch vor Gericht, auch das gehört ja dazu. Aber was dann wirklich spannend ist, das, was du gerade andeutest, dass es auch etwas darüber hinaus noch gibt, über die bestehende Regulierung, dass man nach vorne schaut und untersucht, was gibt es eigentlich, was kommen hier vielleicht für neue Spielformen auf dem Markt. Und da ist es ganz oft so, dass der bestehende Regulierungsrahmen noch gar keine Antwort auf diese neuen Spielformen, die neuen Fragen hat, sondern dass man da auch als Rechtsanwalt so ein bisschen gestalterisch tätig wird und auch beratend mit Blick darauf, wie kann man den bestehenden Rechtsrahmen möglicherweise anpassen, wie muss die Regulierung auf diese neuen Spielformen reagieren, was gibt es da für Möglichkeiten. Also das macht das in der Tat sehr, sehr spannend und das ist auch ein großer Aspekt meiner täglichen Arbeit.
Stelle ich nochmal eine große Frage direkt im Anschluss. Du hast neue Entwicklungen angesprochen und auch erklärt und eben gesagt, wir als Verfassungsrechtler, hat wirklich die Entwicklung im Glücksspiel oder hat sie vielleicht sogar auch Auswirkungen auf Verfassungsrecht, also an der Stelle, wo wir über die Grundsätzlichkeiten in unserem System, in unserem Gesellschaftssystem reden? Oder ist das Axel, das ist aber jetzt ein Schritt zu groß?
Nein, das ist überhaupt nicht zu groß. Im Gegenteil, das steht sogar außer Frage und das ist auch in der Rechtswissenschaft anerkannt, dass die Eingriffe, die der Gesetzgeber, das ist ja im Bereich Glücksspielrecht, sind das ja überwiegend die Länder, die das Glücksspielrecht durch den Glücksspielstaatsvertrag regulieren, dass die Länder, wenn sie als Gesetzgeber tätig werden und einschränkende Regelungen treffen, mit diesen Regelungen in die Grundrechte der betroffenen Glücksspielanbieter eingreifen, in das Grundrecht auf Berufsfreiheit, Artikel 12 Grundgesetz, aber auch möglicherweise in den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Also da berührt die Regulierung des Glücksspielrechts tatsächlich das Verfassungsrecht und dann auch ganz grundlegende verfassungsrechtliche, staatsrechtliche Fragen bis hin zu der Frage, was hat man eigentlich für ein Menschenbild, was für ein Menschenbild lege ich zugrunde und was habe ich für ein Verständnis von Staat und wie sehr sollte der Staat oder muss der Staat in manchen Bereichen eingreifen oder sollte sich doch eher zurückhalten. Das sind sehr grundsätzliche verfassungsrechtliche Fragen, die im Glücksspielrecht aber immer wieder berührt werden. Also das kann man sicher so sagen.
Carsten, bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch schnell zu ihrem Grundgesetz greifen, um nachzuschlagen, die Artikel, die du genannt hattest, stelle ich die nächste Frage. Derweil kann man dann nachgucken. Was machst du als Lehrbeauftragter an der Bergischen Uni in Wuppertal?
Ich bin seit knapp 7 Jahren Lehrbeauftragter an der Universität Wuppertal in einem Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaften und unterrichte da europäisches und internationales Wirtschaftsrecht. Das ist eine Blockvorlesung, die ich dort immer im Wintersemester halte, mehrere Stunden, um mich da mit dem Wirtschaftsrecht aus einer europäischen und internationalen Perspektive befasse, den Studierenden dort näher bringe. Gerade im europäischen Wirtschaftsrecht geht es auch immer wieder um Fragen, die auch im Glücksspielrecht relevant sind. Also es geht zum Beispiel um die Grundfreiheiten der europäischen Verträge, die ja auch durch glücksspielrechtliche Regulierung zum Beispiel berührt werden können, wenn Unternehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten auf dem deutschen Markt tätig werden wollen. Es geht um kartellrechtliche Fragen, also um das Wettbewerbsrecht, Unternehmen auch um das Beihilfe- und Vergaberecht. Also das ist eigentlich ein bunter Strauß an Rechtsthemen, die ich da immer in der Vorlesung behandle und da versuche, den Studierenden näher zu bringen. Ich mache das jetzt, wie gesagt, ein paar Jahre, mache das sehr, sehr gerne und freue mich immer wieder darauf, weil es doch eine schöne Abwechslung so zu der täglichen Arbeit als Rechtsanwalt ist.
In meinem Intro eben habe ich gesagt, dass in diesem Jahr vielfach die Fragen nach Kooperation, internationaler Zusammenarbeit hier in den Gesprächen aufgeworfen wurden im Podcast-Spielstudio. Merkst du das in deiner Arbeit auch als Jurist, dass also die Fragen um das Recht internationaler werden? Gerade hast du schon gesagt, ja, okay, ich lehre das, aber ist das im Alltagsgeschäft, Stichwort Gemeinschaftsrecht, nach wie vor so latent oder vielleicht sogar mehr, wie das noch vor 10 Jahren gewesen ist?
Ja, also das ganz sicher. Vielleicht muss man da vorab noch ein bisschen ausholen, um das auch zu verstehen, um das etwas besser einordnen zu können. Wir sind ja hier in Deutschland zum einen im deutschen Recht unterworfen. Da ist das gerade schon angesprochene Verfassungsrecht so das Recht, an dem man sich ausrichtet. Aber daneben sind wir ja auch der Rechtsordnung der Europäischen Union unterworfen, die ja gewisse Anforderungen auch vorsieht an staatliches Handeln. Und was da ganz interessant ist, das Glücksspielrecht ist auf europäischer Ebene nicht geregelt. Das wird immer damit begründet, dass es im Glücksspielrecht so bedeutsame sittliche, kulturelle und religiöse Unterschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten gibt, dass jeder Mitgliedstaat das doch bitte für sich regeln soll und man aus diesem Grund auf europäischer Ebene keine einheitliche, harmonisierte Regelung trifft. Das heißt aber nicht, dass nicht auch europäische Vorschriften, wie gerade zum Beispiel die angesprochenen Grundfreiheiten oder das Beihilferecht dort Anwendung finden und Beachtung verdienen. Das ist vielleicht das eine. Und um direkt auf deine Frage zu antworten, ich sehe eigentlich zwei Themen gerade mit Blick auf den Glücksspielmarkt. Das eine ist das von dir schon angesprochene. Wir haben Unternehmen aus dem Ausland, zum Teil aus anderen EU-Mitgliedstaaten, aber zum Teil auch aus den USA oder aus anderen Märkten, die doch sehr stark den Blick nach Deutschland richten und trotz der Regulierung, der durchaus strengen Regulierung, die wir hier in Deutschland haben, Deutschland für einen sehr interessanten Markt halten. Das ist etwas, was wir auch in der täglichen Beratungspraxis sehen, dass Unternehmen dort auf uns zukommen und sagen, sie haben eben Interesse an dem deutschen Markt und da im Prinzip Unterstützung, rechtliche Unterstützung benötigen, um die Regulierung zu verstehen und auch dann auf dieser Grundlage eine Entscheidung treffen zu können, ob man in den deutschen Markt investiert, also sich zum Beispiel an einem Unternehmen beteiligt, ein bestehendes Unternehmen übernimmt oder möglicherweise selbst direkt als Player auf den Markt tritt. Und ein anderer Aspekt, den ich auch ganz spannend finde, ist so ein bisschen immer der rechtsvergleichende Blick nach links und rechts. Das hilft manchmal sehr, dass man nicht nur sich das deutsche Recht anschaut, wie reguliert das bestimmte Fragen in diesem Bereich, sondern auch mal den Blick auf die anderen EU-Mitgliedstaaten richtet und sich da anschaut, was machen andere Länder, wie geht man zum Beispiel mit neuartigen Glücksspielphänomenen um, Stichwort Lootboxen, da ist es sicherlich ganz interessant, zum einen zu schauen, was machen andere EU-Mitgliedstaaten und was machen vielleicht auch andere Staaten. Also beim Thema Lootboxen vor allen Dingen bietet sich aus meiner Sicht ein Blick auch gen Osten, zum Beispiel nach Japan an, was ja so ein bisschen das Herkunftsland der Videospiele ist. Weil dort das Thema Lootboxen und Monetarisierungsphänomene in Videospielen schon sehr viel länger bekannt ist als bei uns. Das ist ja im Intro auch angesprochen worden, dass wir uns intensiv mit diesem Thema befasst haben. Vielleicht da kurz zur Erläuterung. Es geht um virtuelle Beutekisten in Videospielen, die mit Echtgeld oder einer virtuellen Währung erworben werden können. Es geht vor allen Dingen rechtlich um die Frage, sind diese virtuellen Beutekisten als Glücksspiel im Sinne der Legaldefinition des Glücksspielstaatsvertrages einzuordnen. Das ist in Deutschland eine Diskussion, die vor zweieinhalb Jahren aufgekommen ist, zunächst sehr rechtswissenschaftlich diskutiert wurde, mittlerweile auch in der Politik angekommen ist, in Landtagen, in Anhörungen, in Verbraucherschutzausschüssen diskutiert wird. Und wenn man dann mal nach Osten schaut, zum Beispiel nach Japan, da habe ich vor kurzem mit Kollegen von der Partnerkanzlei sprechen können und habe dort berichtet von unseren Entwicklungen, die wir hier in Deutschland sehen. Und da fand ich die Reaktion ganz spannend, dass man mir sagte, ach, das diskutiert ihr in Deutschland seit 2 Jahren. Wir haben in Japan seit 14 Jahren eine Regulierung für dieses Thema. Das fand ich insofern ganz spannend, dass man vielleicht nicht immer nur in die angrenzenden Staaten gucken sollte, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen weiter in die Ferne schweifen, weil es da sicherlich ganz interessante Lösungsansätze geben kann, die uns auch für die Regulierung hier in Deutschland helfen können.
So, jetzt muss ich mal dafür sorgen, dass ich auch wieder zu Wort komme. Auch wenn du ganz viel erklärt hast, natürlich für unser Thema, was uns als von Westlotto natürlich enorm berührt, Lootboxen. Ich habe aber noch einen Einschub, weil die Frage finde ich so spannend, als du eben gesagt hast, was interessiert Unternehmen, die vielleicht auf den deutschen Markt kommen wollen? Ganz simple Frage, schreckt die nicht sowas ab wie Sozialkonzept, Kanalisierung, Föderalismus, Glücksspielstaatsvertrag 21, gemeinsame Glücksspielbehörde der Bundesländer? Also sagen da internationale Unternehmen nicht, oh Gott, nee, geh mir weg damit.
Das könnte man meinen, das ist aber tatsächlich nicht so, sondern es sind oft Unternehmen aus anderen Märkten, sei es USA oder Asien, die dort auch eine sehr engmaschige Glücksspielregulierung kennen und das insofern für diese Unternehmen auch nicht neu ist, dass das Glücksspiel, das ist meiner Sicht auch zu Recht, sehr engmaschig und detailliert reguliert ist und daher gibt es eigentlich keine Berührungspunkte oder Berührungsängste mit dem Thema, sondern im Gegenteil, man ist sehr interessiert daran, die Regulierung zu verstehen und diese Unternehmen haben, wenn sie auf den Markt gehen, auf den deutschen Markt gehen, nach meinem Eindruck auch ein großes Interesse daran, compliant zu sein und die gerade von dir angesprochenen Regelungen dann auch umzusetzen.
Die Regelungen im Glücksspiel sind ja auf der einen Seite natürlich, um die Anbieter entsprechend auch zu disziplinieren, sauberes, faires, ordentliches, sicheres Spiel anzubieten und auf der anderen Seite rekrutieren sie sich ja aus einem gewissen Verbraucherschutzgedanken. Und kommen wir jetzt dann nochmal auf das schon von dir angesprochene Thema, die Lootboxen, deren glücksspielrechtliche Einordnung und auch die regulatorischen Herausforderungen. Aber es sind ja nicht nur Lootboxen, sondern es ist ja generell die Frage, wann kommt man eigentlich als Mensch heute mit Glücksspiel in Berührung? Und während der Gesetzgeber ja davon ausgeht, dass man das frühestens ab 18, so sieht es das Gesetz ja vor, passieren kann, wissen wir ja eigentlich, das ist ja unbestritten, auch international unbestritten, dass das schon viel früher passiert. Und du hast dich rechtlich damit befasst, mit einem besonderen Thema, nämlich die Lootboxen, und hast das mal von verschiedenen Seiten des Rechts beleuchtet. Strafrecht, Wettbewerbsrecht, Gewerberecht, Glücksspielrecht. Was ist denn da jetzt genau die Herausforderung? Warum kann man nicht sagen, Lootboxen gut oder schlecht oder Lootboxen ja oder nein?
Also ich glaube, die Herausforderung ist hier, dass Lootboxen, aber du hast es gesagt, es gibt ja auch andere, ich nenne es immer Monetarisierungsphänomene in Videospielen, dass die Monetarisierungsphänomene in Videospielen und das Lootboxen eben eines davon, dass die den Ländern, als sie den Staatsvertrag 2021 beschlossen haben, so noch nicht bekannt waren oder man das zumindest nicht vor Augen hatte. Man hat sich mit den, ich sag mal, in den letzten Jahren gewachsenen klassischen Glücksspielformen auseinandergesetzt mit den Sportwetten. Da hat es ja Diskussionen gegeben. Man hat natürlich die Lotterien als hergebrachtes traditionelles Glücksspielprodukt reguliert. Man hat sich mit neuen Formen des Online-Glücksspiels, virtuellem Automatenspiel, Online-Casino-Spiel auseinandergesetzt und hat diese Monetarisierungsphänomene in Videospielen nicht in den Blick genommen. Und das hat man auch konsequenterweise nicht getan, weil, wie du sagst, das Glücksspielrecht schließt Minderjährige von der Teilnahme aus. Also der gesamte Glücksspielstaatsvertrag 2021 stellt insofern eine Regulierung für Erwachsene dar.
Okay, hat es der Gesetzgeber sich dann zu einfach gemacht auf Kosten von Kindern und Jugendlichen?
Ich weiß nicht, ob man das so zuspitzen kann. Die Frage ist, glaube ich, an der Stelle, ob der Gesetzgeber, der sich mit dem Glücksspielrecht auseinandersetzt, auch derjenige ist, der die angesprochenen Monetarisierungsphänomene, also glücksspielähnliche Elemente in Videospielen regulieren müsste. Das ist die Frage, der wir nachgegangen sind, dass man sich fragt, müssen eigentlich hier die Länder tätig werden? Passt das im Konzept der Glücksspielregulierung? Ich meine, dass das nicht so wirklich passt aus den von dir angesprochenen Gründen, dass das Glücksspielrecht sich an Erwachsene richtet, dass man Minderjährige von der Teilnahme richtigerweise ausschließt und dass man diese Phänomene daher ganz konsequent auch nicht in den Blick nimmt, sondern die Frage wäre eher, ist das nicht etwas, was man an anderer Stelle verorten müsste? Gerade mit Blick darauf, dass eben die Zielgruppe dieser glücksspielähnlichen Elemente der Monetarisierungsphänomene in Videospielen ja gerade Minderjährige sind. Also man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, dass das Jugendschutzgesetz ein guter Anknüpfungspunkt wäre, um diese neuartigen Spielformen zu regulieren.
Das ist ja genau auch der Punkt, wie wir, auch wir beide, da zu dem Thema gekommen sind, weil wir erkannt haben aus den Umfragen, dass die Prävalenz bei Kindern und Jugendlichen oder bei ganz jungen Erwachsenen zunimmt und uns gefragt haben, woher kommt das? Und wenn Leute mit 18 schon Glücksspiel als Normalität empfinden, im Sinne von, da gibt es wenig Schranken, weil sie keine Schranken kennen, aus Glücksspiel eben in Games, dann kann das zu problematischem Spielverhalten führen. Die ersten Tendenzen dafür sind sichtbar. Und wir haben natürlich Sorge als Anbieter, dass wir da eine Generation erben, die nicht glücksspielsüchtig ist, aber die nicht den Umgang mit Glücksspiel so gelernt hat wie früher. Du hast 6 Punkte entwickelt, ganz konkret, weil du sprachst es an, Jugendschutzrecht, die da helfen könnten. Wie ist die Reaktion darauf? Vielleicht kannst du auch noch mal ein paar davon nennen, die helfen würden, bei den Games entsprechend den Verbraucherschutz zu implementieren, den wir aus dem Glücksspielrecht kennen.
Ja, sehr gerne. Also der Ausgangspunkt der Befassung mit dem Thema war ja das, was ich gerade schon erläutert habe, dass das Glücksspielrecht das eben nicht in den Blick nimmt, dass das Glücksspielrecht sich an Erwachsene richtet, aber das Glücksspielrecht ja doch sehr detailliert das Glücksspiel, was dann Glücksspiel im Sinne der Definition ist, regelt. Und da haben wir uns gedacht, das haben wir auch ja in verschiedenen Diskussionen so ausgetauscht und weiterentwickelt, die Gedanken, ist das eigentlich konsequent, dass es eine so engmaschige und detaillierte Regulierung von Glücksspiel gibt und es auf der anderen Seite für glücksspielähnliche Elemente, man kann über diese Einordnung, glaube ich, rechtswissenschaftlich lange und breit streiten, aber so aus Verbrauchersicht ist es durchaus ähnlich. Also das fällt nicht schwer, das irgendwie als vergleichbar anzusehen, dass man in diesem Bereich, der sich an Jugendliche, an Minderjährige richtet, dass man da gar keine Regulierung hat. Und da war der Gedanke, man kann doch, wenn man sich zwar nicht im Glücksspielrecht befindet, aber zumindest Anleihen am Glücksspielrecht nehmen und gewisse Regelungen, die wir im Glücksspielrecht haben, dann auf diesen Bereich der glücksspielähnlichen Elemente in Videospielen übertragen. Stichwort sind da zum Beispiel die auch im Glücksspielrecht diskutierten Limits, dass man gewisse Limits für Einzahlungen, auch für Einsätze in diesen Spielen festlegt, dass man eine Art Spielkonto verpflichtend vorschreibt, durch das die Spieler, die Verbraucher einen Überblick über ihre getätigten Einsätze, aber auch über ihre Ausgaben haben, gewisse Kennzeichnungspflichten auch, dass auf den Videospielen auch darauf aufmerksam gemacht haben, dass es dort eben diese In-Game-Elemente, glücksspielähnliche Elemente gibt. Das ist so ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir da entwickelt haben. Und das kam von dem Gedanken, wir schauen mal, was gibt es im Glücksspielrecht, was funktioniert dort und was ist sinnvoll und was können wir dann auf diesen Bereich übertragen.
Das sind ja nun erstmals ganz klare Vorschläge für eine Regulierung und damit auch ein wichtiger Schritt sozusagen von der Diskussion, die wir ja gemeinsam angestoßen haben, in ein Handeln zu kommen. Ich weiß von den Regierungsfraktionen im Bundestag, von dem Niedersächsischen Landtag, von der Bürgerschaft in Bremen, die sich alle damit befassen wollten. Wie ist der Stand da heute? Also tut sich da was im Sinne der Diskussion, die du auch rechtlich oder wo du rechtlich mal eine Grundlage für geschaffen hast?
Ja, also mein Eindruck ist, dass sich da sehr stark etwas tut. Und du hast es gerade schon angesprochen, es ist in sehr vielen Landesparlamenten aufgegriffen worden. Dort hat es Entschließungsanträge von Regierungs- oder Oppositionsfraktionen gegeben, in den entsprechenden Ausschüssen sich mit dem Thema zu befassen. Es hat in den vergangenen Monaten in vielen Landesparlamenten Anhörungen zu dem Thema gegeben. Das sind überwiegend die Verbraucherschutz- und Jugendschutzausschüsse, die dort zuständig sind in den Parlamenten und sich sehr eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und die Vorschläge, die wir entwickelt haben und dann im vergangenen Jahr und in diesem Jahr auch veröffentlicht haben, die sind dort immer wieder auch aufgegriffen worden. Also wenn man sich zum Beispiel den Entschließungsantrag aus Bremen dort in der Bürgerschaft anschaut, dann kann man da schon gewisse Ähnlichkeiten und Parallelen feststellen. Also ich habe den Eindruck, es entwickelt sich einiges in der Diskussion und wir sind dort einen guten Schritt weiter als noch vor ein oder zwei Jahren. Und wir nehmen ja auch immer wieder regelmäßig an den Glücksspieltagungen, an den Veranstaltungen, die es so über das Jahr verteilt gibt, teil. Und dort wird, merkt man auch, ist dieses Thema immer noch heiß diskutiert, ist immer wieder Gegenstand von Diskussionsrunden, von Vorträgen. Also ich glaube, da entwickelt sich wirklich etwas in die richtige Richtung.
Machen wir mal einen kleinen Schwenk, bleiben aber beim Thema, nämlich die Verantwortung von Unternehmen dafür. Wir von Westlotto haben da ja eine klare Meinung. Der Gesetzgeber ist dafür da, Entscheidungen zu treffen, wie Regulierung aussieht. In unserem demokratischen Gemeinwesen ist das genau der richtige Weg. Dazu kann man Diskussionsbeiträge liefern. Das hast du getan, das haben wir getan mit einer großen Veranstaltung in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Berlin. Und darüber hinaus haben aber Unternehmen ja auch eine Verpflichtung. Wir setzen da stark auf Prävention. Wir glauben, dass Medienkenntnis, Medienwissen letztendlich auch dazu führt, die Fallen zu kennen, die Glücksspiel in Spielen, also in Games, entsprechend darstellen. Und da bekommen wir massiven Gegenwind. Auf der einen Seite sagen die Suchtfachverbände, ihr als Unternehmen, ihr solltet das nicht machen, ihr seid völlig unglaubwürdig. Klammer auf, dabei setzen wir doch nur das um, was du eigentlich auch forderst, Klammer zu. Und ganz spannend ist, die Spieleindustrie übt massiven Druck aus auf Politik und auch auf uns, weil sie sagen, nee, ihr macht uns unser Geschäft kaputt. Wie siehst du die Verantwortung von Unternehmen? Also würdest du uns raten, haltet da den Rücken steif, weil ihr macht es richtig? Oder glaubst du, das ist eine reine Geschichte, die wirklich rechtstechnisch, also gesetzestechnisch gelöst werden sollte?
Also ich glaube, Letzteres, um darauf eine klare Antwort zu geben, aber das liegt ja auf der Hand. Also am Ende ist der Gesetzgeber dort in der Pflicht, auch aufgrund verfassungsrechtlicher Verpflichtungen, denen er dort unterliegt, Schutz von Gesundheit zum Beispiel, dort tätig zu werden. Also das liegt ganz klar, ist es verortet beim Gesetzgeber, seien es jetzt die Länder, wenn man sich im Glücksspielrecht bewegt, oder sei es der Bund, wenn man über das gerade angesprochene Jugendschutzgesetz spricht und diskutiert. Das liegt ganz klar beim Gesetzgeber. Das heißt aus meiner Sicht aber nicht, dass man sich als Player auf dem Markt, als Anbieter und dann vor allen Dingen auch als staatlicher Anbieter nicht mit diesem Thema auseinandersetzen sollte und auch eine Diskussion anstoßen kann. Was ich da ganz wichtig finde, und das ist, glaube ich, auch bei dem, worüber wir gerade schon gesprochen haben, deutlich geworden, ist ja der Ansatz, den man wählt. Man hat sich ja hier in der Diskussion, oder wir haben uns in der Diskussion ja bewusst dafür entschieden, dass wir sagen, wir fordern gerade kein Verbot. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die wir in den vergangenen Jahren im Bereich der Glücksspielregulierung gemacht haben, dass Verbote nicht immer funktionieren. Das ist ja auch die Antwort, die die Länder jetzt gegeben haben mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021, dass man vormals verbotene Online-Spiele wie Online-Casino-Spiele und virtuelle Automatenspiele nun erlaubt. Ich glaube, das kann man sich auch übertragen auf diese Diskussion rund um Lootboxen und andere glücksspielähnliche Elemente in Videospielen, dass das Verbot nicht die richtige Reaktion ist, sondern dass man eine Regulierung finden müsste, die angemessen ist, die Interessen der Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, berücksichtigt, aber genauso auch Verbraucherschutz gewährleistet. Ich glaube, da ist der Vorschlag, den wir entwickelt haben, genau auf dem richtigen Weg, stellt da eine gute Linie dar. Und ich meine, wenn man diesen Weg geht, dann kann man auch als privates oder als staatliches Glücksspielunternehmen sich dort einbringen und an dieser Diskussion beteiligen oder wie in diesem Fall hier eine solche Diskussion auch anstoßen.
Ich frage noch mal ein bisschen konkreter. Danke schon mal für deine eigentlich klaren Aussagen. Es hat ja einen Wissenschaftler, einen Juristen gegeben aus dem Norden dieses Landes, der in einer Abhandlung geschrieben hat, ihr als staatliches Unternehmen und damit natürlich alle 16 Landeslotteriegesellschaften, ihr dürft so eine Diskussion nicht führen und ihr dürft euch im Prinzip da gar nicht beteiligen. Heißt es, wir dürfen zwar die Suchtfachstellen finanzieren, aber wir dürfen nicht Prävention betreiben, wir dürfen nicht gesellschaftspolitische Themen, die sich auf Glücksspiel beziehen, mitdiskutieren? Wie siehst du das als Jurist? Gibt es da ein Verbot für die Staatlichen?
Nein, ich sehe das nicht so, dass es dort ein Verbot gibt. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass es Teil des öffentlichen Auftrags ist, der den staatlichen Glücksspielunternehmen, den Landeslotteriegesellschaften auferlegt wird. Also wenn wir in den Glücksspielstaatsvertrag schauen, in § 10 Absatz 1 zum Beispiel des Glücksspielstaatsvertrages und dann auch in den entsprechenden Landesausführungsgesetzen, da finden wir Bestimmungen, die klar sagen, die staatlichen Unternehmen, die als Lotterieveranstalter auf den Markt treten, die haben die öffentliche Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielangebot sicherzustellen und eben auch die Spieler, die Interesse an den Spielen haben, in geordnete Bahnen zu lenken und zu kanalisieren. Und ich meine, dass die von dir angesprochene Präventionsarbeit, die Aufklärungsarbeit auf ein solches Thema aufmerksam zu machen, mindestens ein Annex zu dieser öffentlichen Aufgabe ist und dass man das als von dieser Aufgabe umfasst sehen kann, sodass ich sagen würde, es ist kein Verbot von Unternehmen, hier tätig zu werden. Im Gegenteil, ich sehe das als Teil des öffentlichen Auftrags und damit gewissermaßen als Pflicht, hier auch nach außen zu treten und diese Präventionsarbeit und Aufklärungsarbeit zu leisten.
Dankeschön für dieses klare Stärken unserer Aktivitäten. Das geht natürlich runter, wenn auch ein namhafter Jurist mal sagt, nein, das, was ihr tut, das ist auch richtig. Ich habe noch eine Frage zu diesem Bereich, Carsten. Du bist ja nun auch Autor in Fachzeitschriften. Du hast es eben angesprochen, ZFWG und andere, wo du über dieses Thema im weiteren Sinne schon geschrieben hast. Müsste man nicht eigentlich da viel gesellschaftspolitischer werden? Also müsste dieses Thema nicht auch nochmal vertieft in der Pädagogik oder eben auch in sonstigen gesellschaftlichen Bereichen vertieft werden? Mein Eindruck ist immer, wenn man etwas mit Glücksspiel anfängt zu diskutieren, dann machen andere schon gern mal die Schotten zu. Ach, das ist ein ganz spezieller Bereich. Wie siehst du das? Reicht das, was du da tust, aus deiner Sicht?
Also ich glaube, dass es nicht reicht. Ich glaube, das ist genau der Aspekt, den ich zu Beginn auch schon angesprochen habe, dass das Glücksspielrecht, und ich würde es jetzt hier mal im weiteren Sinne zum Glücksspielrecht zählen, dass sich das dadurch auszeichnet, dass es sehr interdisziplinär ist. Und davon lebt es aus meiner Sicht auch, dass Debatten nicht nur rechtlich geführt werden sollten, sondern auch unterschiedliche Disziplinen eingebunden werden sollten und auch die Gelegenheit erhalten sollten, dort sich zu äußern, sich zu positionieren. Es ist aber so, wie du sagst, ich glaube, wenn eine Debatte aufkommt, dann wird sie ganz oft erstmal rechtlich geführt. Das war bei diesem Thema Lootboxen ja auch so, dass sehr intensiv in Fachzeitschriften darüber diskutiert wurde, sind Lootboxen und andere glücksspielähnliche Elemente, sind die ein Glücksspiel im Sinne der Legaldefinition. Da kann man trefflich drüber streiten. Da gibt es eine Reihe von Tatbestandsmerkmalen in § 3 Absatz 1, Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrages ist das geregelt, wo man bei jedem dieser Tatbestandsmerkmale aus meiner Sicht sowohl die eine als auch die andere Auffassung gut vertreten kann. Deswegen ist das so ein Reflex, dass diese Diskussion erstmal sehr rechtlich, rechtswissenschaftlich geführt wird. Ich glaube, das gilt nicht nur für die Frage, aber im besonderen Maße sicherlich für diese Frage, dass es hier unerlässlich ist, auch andere Disziplinen mit einzubeziehen. Du hast es gerade angesprochen, das ist sicherlich ein Thema für die Pädagogik, für die Sozialwissenschaft, auch für Suchtforscher, die sich mit den Auswirkungen von diesen glücksspielähnlichen Elementen auch auf eine mögliche Entstehung von einer Glücksspielsuchtgefährdung auseinandersetzen sollten. Also das sehe ich in diesem Punkt ganz besonders, dass das ein Thema ist, das wir nicht nur unter Juristen in Fachzeitschriften diskutieren sollten, sondern dass im größeren Rahmen im Dialog versucht werden sollte, ja, aufzugreifen, zu diskutieren und dann einer Lösung zuzuführen.
Dankeschön. Jetzt stelle ich dir noch eine Frage, die wir natürlich nur für so ein Thema, was wir nur kurz beleuchten können. Und ich will sie so stellen, dass du da auch nicht in Schwierigkeiten kommst, weil eigentlich hätte ich gefragt, glaubst du, dass die deutsche Regulierung genug tut, um illegales Spiel zu verhindern? Da tun sich Juristen ja immer ein bisschen schwer, da Ja oder Nein zu sagen, weil sie auch von den verschiedensten Institutionen angefragt werden. Aber Lotto kämpft nach wie vor gegen millionenschweres illegales Angebot. Im Online-Glücksspiel gibt es große Studien und Gutachten, die belegen, dass der Markt sich immer stärker ins Illegale verlagert. Ist das die zentrale Herausforderung, der sich der Gesetzgeber stellen muss, illegales Glücksspiel zu verhindern?
Ja, also ich glaube, das ist eine ganz zentrale Herausforderung. Vielleicht ist es die zentrale Herausforderung, weil letztlich, das gilt nicht nur im Glücksspielrecht, sondern auch in anderen Bereichen, die Frage, ob eine Regulierung erfolgreich ist, ob sie gelingt, hängt auch immer davon ab, wie groß eigentlich der Schwarzmarkt ist. Ich glaube, wenn man sich damit befasst, dann muss man sicherlich zur Kenntnis nehmen, dass es immer einen gewissen Schwarzmarkt geben wird. Den gibt es in anderen Bereichen auch. Ich gehe auch davon aus, dass es den auch im Glücksspielrecht, im Glücksspielmarkt immer geben wird, weil es immer Leute geben wird, für die es durchaus einen Reiz hat, quasi im Schwarzmarkt zu spielen. Es wird immer auch Anbieter geben, für die es einen Reiz hat, aus der Illegalität heraus zu agieren, einer weniger strengen Regulierung oder in dem Fall gar keine Regulierung unterworfen zu sein. Ich glaube, das muss man im Ausgangspunkt erstmal hinnehmen. Und dann ist ganz zentral die Frage, wie weit kann man den Schwarzmarkt zurücktrennen? Also was ist dann in dem Fall die Quote des Schwarzmarkts am gesamten Glücksspielmarkt? Da muss ich vielleicht sogar eine Lanze brechen, tatsächlich nicht nur für die Regulierer, aber vor allen Dingen auch für die Glücksspielaufsichten. Mittlerweile ist das ja die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder in Halle, die sich mit der Bekämpfung von illegalen Glücksspielen, insbesondere im Online-Bereich, befasst. Da nehme ich schon so wahr in meiner Praxis, tatsächlich auch in der Beratungspraxis, dass die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, die GGL, dort doch sehr intensiv versucht, die am Markt unzweifelhaft vorhandenen illegalen Glücksspielangebote einzudämmen, dass man dort sehr viele Anstrengungen unternimmt, auf verschiedenen Wegen diese Angebote zu bekämpfen. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich, was ist der Instrumentenkasten? Und das scheint mir im Moment noch ein Stück weit das Problem zu sein, dass die GGL zwar willens ist und wirklich motiviert ist, gegen diesen Schwarzmarkt vorzugehen, den Schwarzmarkt auszutrocknen, aber so scheint es mir zumindest, der Instrumentenkasten, den die GGL im Moment noch zur Verfügung hat, der ist noch nicht ausreichend. Wir haben das gesehen, die Diskussion rund um das Vorgehen gegen die Access Provider, also die bereitstellenden Unternehmen von Internetseiten, dass dort Gerichte entschieden haben, es gäbe keine Ermächtigungsgrundlage im Glücksspielstaatsvertrag gegen diese Unternehmen vorzugehen. Das ist etwas, woran jetzt nach meinem Kenntnisstand auch gearbeitet wird. Daneben gibt es aber auch weitere Themen, über die man noch nachdenken könnte, um den Instrumentenkasten der GGL noch etwas zu erweitern, in der Hoffnung, dass dann diese Versuche, die unzweifelhaft jetzt schon unternommen werden, in den kommenden Jahren noch erfolgreicher sein werden bei der Bekämpfung illegalen Glücksspiels.
Ja, Carsten, da habe ich verstanden, dass du damit auch gesagt hast, liebe Anbieter, hört mal auf, immer rumzumaulen. Die Dinge gehen voran, vielleicht nicht immer so schnell, wie ihr das haben wollt. Habe ich das so richtig mitgenommen, deine kleine Anmerkung, Ohrfeige für uns?
Ohrfeige würde ich es nicht nennen, aber man kann das, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen, weil Also was man konstatieren muss, und das sehe ich wirklich in der täglichen Praxis, man ist dort bei der GGL gewillt, gegen diese Angebote vorzugehen. Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die ich jetzt in jüngster Vergangenheit auch live mitverfolgen durfte. Zum Beispiel das Vorgehen gegen die Host-Provider, was bislang aus meiner Sicht sich sehr erfolgreich gestaltet. Ich glaube, da muss man tatsächlich auch als Anbieter der GGL eine gewisse Zeit zugestehen. Ja, aber natürlich ist es unabdingbar, dass der angesprochene Instrumentenkasten jetzt sukzessive erweitert wird, weil wir alle, glaube ich, die dort in diesem Bereich tätig sind, die Hoffnung haben, dass das illegale Glücksspiel, soweit es eben geht, zurückgedrängt wird.
Ja, die Hoffnung haben wir und natürlich reizt es mich, ich muss für Lotto nicht sagen, solange es lottoland.com illegales Angebot gibt in Deutschland und es einen gleichnamigen anderen Anbieter gibt, dürfen wir zumindest die Nase rümpfen, denn das verstehe wer will, wir tun das nicht. Ich glaube, da ist man vom Best Case noch ein bisschen entfernt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 28. Folge des Spielstudio, dem Podcast der Glücksspielbranche von Westlotto. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei unserer letzten Ausgabe 2024. Ein großes Dankeschön an Sie alle als treue Zuhörerinnen und Zuhörer und an die Gäste, die vielleicht heute erst das erste Mal zuhören. Und natürlich, es waren ja voller toller Gäste, wie zum Beispiel heute Carsten Bringmann, Partner bei der Kanzlei Nöhr, Mitglied in den Praxisgruppen für Regulierung und Governmental Affairs und ein Vertreter für eine kluge Rechtspolitik und eine gesellschaftspolitische Diskussion um die Zukunft von Glücksspiel. Carsten, das war toll, dir zuzuhören, weil du, glaube ich, an den Stellen auch ein Überzeugungstäter bist, oder?
Ja, absolut. Das kann man so sagen. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht.
Sehr schön. Dann frage ich dich natürlich zum Abschluss. Auch Adventskalender sind ja ein bisschen Glücksspiel. Bei dir Schokolade oder irgendwas anderes drin?
Da muss ich mich auch outen. Bei mir ist das immer ein rubbellos Adventskalender. Einer großen Landeslotteriegesellschaft.
Das wollte ich doch hören. Wunderbar. Der Rubbellos Adventskalender von Westlotto oder von unseren Schwestergesellschaften, natürlich des deutschen Lotto-Toto-Blogs. Immer ein wunderbares Geschenk im Advent. Und ansonsten Spiele, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unterm Tannenbaum sind nicht verpönt. Glücksspiele allerdings gehören natürlich nicht in Kinderhände. Ich darf Ihnen ein frohes Fest und natürlich auch bereits einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und wiederhole es nochmal. Nicht nur Glücksspiel gehört nicht in Kinderhände, sondern auch Raketen und Feuerwerk, was ab 18 ist. Das hat in Kinderhänden nichts zu suchen. Achten Sie damit drauf, so wie wir von den staatlichen Lotterien weiter darauf achten wollen und werden, dass wir einen sauberen, sicheren Glücksspielmarkt haben. Dafür stehen wir. Und mein herzlicher Dank zum Abschluss geht nochmal an Carsten Bringmann. Carsten, toll, dass du da warst. Mein letzter Gast in 2024. Und vielleicht hörst du dann am 16. Januar 2025 auch wieder die neue Folge. Würde ich mich sehr drüber freuen. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Ich sage Glück auf.